Doch, uns ist das völlig egal.
Was halten Sie von
mir? Was halte ich
von denen? Jede, alles hat, jede Information hat irgendwie, ob das nun Banker heißt, wie es früher war, das ist so eine Generationssache, ist das.
Was sind diese Kerle? Ist das nicht eine
Fahne? Von mir hängt, die fickt euch alle, deswegen.
Das ist gut.
Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Einleitung hier aus Düsseldorf. Wie heißt der Stadtteil hier eigentlich, wo wir hier sind?
Zoo.
Düsseldorf Zoo. Ah ja, schön. Ja, ich bin da eben mit dem Bus hergefahren und das war, ich war überrascht, dass es so schön hier ist. Könnte ich direkt hinziehen, sage ich jetzt mal. Wenn mir Hamburg mal nicht mehr gefällt, ziehe ich auf jeden Fall nach Düsseldorf.
Ja, das ist natürlich relativ schwierig, weil wir ja so einen starken Köln-Fokus hier haben. Also, dass dann die Leute, die zumindest in Köln gewohnt haben, jetzt so ruhig bleiben, zeigt, wir haben das überwunden.
Ist das, ist das so ein Thema innerhalb der Band, dieses Köln-Düsseldorf-Ding? Also seht ihr euch immer noch als Kölner Band, oder?
Waren wir ja eigentlich nie, ne? Also wir waren ja... Der Ursprung war ja eigentlich Erkelenzer Band, dann erweiterte sich das mit dem Jülicher Dunstkreis und dann zersplitterte es ja in Düren, Köln, Düsseldorf, Aachen später, der Knubi dann noch.
Und genau.
Dann haben wir uns wieder so ein bisschen gesammelt eigentlich. Also die große Rheinmetropole mit den Vororten. Da kommen wir ganz gut mit klar jetzt. Ne?
Das geht.
Und jetzt der Mitch natürlich dann an der Schweizer Grenze. Das ist die Schwierigkeit. Deswegen schrumpft unser Problem deutlich zusammen.
Ach, der wohnt da. Ich dachte, der wäre da in Urlaub. Oder?
Nein, der wohnt da wirklich.
Ach so.
Ja.
Oh Gott. Kein Spaß.
Ach Gott. Ja. Ja, aber am ehesten würde ich euch auch, glaube ich, nach Köln verorten. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich immer sagen, es ist eine Kölner Band.
Ja. Da steht der Proberaum im Moment, wo wir
wahrscheinlich auch so die längste Zeit, ne, die wir dann in Köln irgendwie mit Proben und so verbracht haben. Ja.
Wie hat das angefangen damals? Ich meine, Erkelenz ist ja jetzt nicht gerade der Nabel der Welt. Wie kommt man da auf die Idee, eine Punkband zu gründen Anfang der 90er? Nee, war ja 87, glaube ich. Ne?
Ja. Ja, man ist zu den Punkkonzerten gefahren, die in der Übach-Palenberger Rockfabrik stattgefunden haben. Und das war einer der wenigen Läden, wo einfach Montagskonzerte stattfanden. Und alle Bands, die irgendwo aus England damals rüberkamen, waren halt montags in der Rockfabrik verhaftet. Also Exploited, GBH, Bomb Disneyland, alle.
Und erstes Konzert von uns beiden damals war 86, ne? Als wir die Hosen im Tor 3 in Düsseldorf.
Ein bunter Abend für eine schwarze Republik.
So hieß es.
Mit Blubbly Hellbellies und Stunde X.
Großartig. Genau. War nicht auch der wahre Heino damals noch da? Ich glaube schon.
Er war auch noch da.
Ne?
Ja. Campino konnte exakt, glaube ich, die ersten drei Lieder singen oder lag er dann kratzend auf der Bühne?
Ja, das passt ja jetzt zu dem Konzert gestern Abend, wo du auch warst.
Da war ich gewesen.
Lag aber auch kratzend auf der Bühne?
Also er lag stellenweise da, aber er hat gesungen. Also er hat sich jetzt nicht übergeben, auch wenn er später sehr besoffen war. Und ja.
Ja, gut, hat sich ja nicht viel geändert.
Ja, ich meine, es schwankt ja auch immer so ein bisschen. Ne? Ich meine, er hat ja so diesen klassischen Ausfallschritt, den er immer macht auf der Bühne. Und dann denkt man immer, oh mein Gott, er fällt um. Aber dann fängt er sich wieder am Mikroständer und zieht sich dann wieder hoch. Das ist so eine Art Performance-Tanz.
Übung.
Ja. Na, jetzt, wo er fast in Rente ist, hat er das perfektioniert eigentlich.
Ja, was muss man ja hinterlassen, ne?
So, also ihr seid ja montags auf Konzerte gegangen. Habe ich auch noch nie gehört, dass jemand gerne so montags auf Konzerte geht.
Mir spielt ja nichts anderes. Also wenn du wirklich vom Land kommst, dann ist da nichts anderes. Und dann gab es noch Bands aus Bonn und Aachen, wo wir so ein bisschen... Aachen waren halt Blockade oder Ausbruch. Mhm. Aus Bonn damals die Kanalterror. Und so hat es angefangen. So, dann ward das Herz dem Punk verschrieben halt. Und
wie alt wart ihr da? Wahrscheinlich irgendwie so 15, 16, 17 so in der Träne.
Genau. Ja, der Klassiker.
Also kurz vor Beendigung der Schullaufbahn.
Nicht so ganz.
Hast du ja noch 20 Jahre studiert später. Bist du immer noch am Studieren?
Nee, nicht mehr. Das ist irgendwann dann doch vorbei. Nee, es ist tatsächlich so, die Anfangsformation der Band hat hauptsächlich mit einem Gymnasium in Erkelenz zu tun gehabt. Mhm. Und da kamen ursprünglich Stefan und ich, dann war noch der erste Schlagzeuger, der Ralf damals, der war auch noch da. Und der Rudi, der am Anfang auch noch mitgespielt hat, wir waren tatsächlich von derselben Schule. Und da hat auch die erste Probe, ich weiß nicht, war das irgendwie so ein Musikraum der Schule oder sowas, hatten wir, glaube ich, angefangen. Ne?
Ja. Genau. Und dann war es auch immer so mit dem Proberaum suchen, dann in solchen ländlichen Gefilden findest du halt nichts, außer irgendwelche Garagen mitten auf dem Dorf, wo man dann wirklich eigentlich auch das ganze Dorf Bescheid hat. Oh ja. Da fand ich es großartig, dass in Schwanenberg, so hieß das,
beim Rudi
in der Garage, eigentlich nicht dann eben das Ordnungsamt oder Polizei da stand. Also die haben uns einmal in der Woche da wirklich gewähren lassen.
Halt. Ja, also Garage mit so einem Metalltor und so, also Schallisolation null. Ja. Das war...
Ja. Ja, wie seid ihr überhaupt zu diesem Punk-Ding gekommen damals? Also hat die Rockefabrik da so eine Art Vorreiterrolle gehabt für euch, dass ihr einfach da hingegangen seid, weil nichts war und seid dann damit irgendwie in Berührung gekommen? Oder gab's da vorher auch schon andere Berührungspunkte? Also,
bei mir war das damals so, ich komme ursprünglich hier aus der Nähe von Düsseldorf und hatte hier einen Kumpel. Und da habe ich damals, kurz nachdem die Opel Gang von den Hosen erschienen ist, war ich bei dem und habe die dann mehr oder weniger, weiß ich nicht, ein, zwei Monate nachdem die erschienen ist, gehört. Und da hat er mich so ein bisschen mit so Punk-Sachen angefüttert. Da habe ich auch so die, wie hieß die, Leather Bristles von GBH oder sowas gehabt. Dann kurz danach die Slime Live. Na, was heißt kurz danach? Das war irgendwie ein Jahr später oder sowas wird das gewesen sein. Also das war so das, was bei mir so ein bisschen die Initialzündung auch gebracht hat. Und dann suchst du natürlich da, wo du wohnst, was dann da irgendwo geht. Und dann geht's natürlich auch Richtung Rockfabrik. Ja.
Genau, das war im Prinzip vom Zentrum oder wo wir gelebt haben, bis dann wieder nach Düsseldorf, nach Aachen, nach München-Gladbach oder eben Köln gefahren. Ne? München-Gladbach waren deswegen die E80 Konzerte.
Und so 20 Kilometer.
Ne, das war so, Aachen waren eben dann alles, was im
Bunker damals.
Im Bunker oder besetzten Häusern da stattgefunden hat. Da waren
große Sachen.
Genau. Und Düsseldorf war über die Hosen und Schwarzen Schafe auf den Chaos-Tag. Das war bei mir so ein bisschen der Einstieg in diese ganze Szene, weil ich das einfach großartig fand, dass die einfach vor dem AK 47 mitten auf der Straße gespielt haben und dann zwischendurch mal ein Wasserwerfer reinkam, der das Feuer auf der Straße ausmachte, und das war einfach eine sehr schön gemeinschaftliche Erfahrung an dem Tag.
Und sehr schön, dass wir die Schwarzen Schafe dann in Ruhestand verabschieden durften.
Ja.
Das war cool.
Ja. Der Schwarze Schafe ist auch so eine Band gewesen, die immer an mir vorbeigegangen ist.
Ja.
Die waren irgendwie immer da, aber irgendwie auch nicht so. Vielleicht so unrecht. Ich meine, die haben ja in den letzten Jahren noch, glaube ich, viermal in Argentinien gespielt.
Ja, die waren oft
da. Da hat es, glaube ich, besser funktioniert als in Deutschland am Schluss. Was die Anzahl der Konzerte anging pro Jahr.
Ja, das wird stimmen.
Ja, und dann habt ihr irgendwann gesagt, ja, wir wollen auch Ewigkracht machen, und dann habt ihr auch direkt schon die Band gegründet. Also es gab dann nicht noch andere Bands, die ihr vorerst damals 87 hattet.
Richtig.
Damit ging es dann los. Ne? Die ersten drei Akkorde und ab dafür. Genau. Ich glaube, wir haben noch so ein bisschen gewürfelt, wer was macht.
Ja, genau. Am Anfang sollte ich ja singen. Ja. Singen kann ich nicht. Damit hat sich das dann von selbst erledigt gehabt. Und
nee, die spielen wir lieber Bass.
Spiel mal Bass. Ne? Ist leicht. Kannst auch mit einer Seite anfangen. Habe ich auch gemacht. Und ja, Stefan hat dann angefangen zu singen. Das war eigentlich relativ schnell klar. Und das war, ich weiß nicht, wann haben wir wirklich angefangen? Das war noch vor dem ersten Mal, 87, oder was nachher?
Wir haben ein bisschen vorher angefangen, also ich würde sagen Ende 86, so die ersten zaghaften Versuche, zu Hause gesessen mit Mutters Holzgitarre, bis man dann irgendwann die erste E-Gitarre sich dann zugelegt hat, und Dann lief's halt. Ja. Ne? Und dann, wie gesagt, hatten wir auch mal mit den Proberäumen immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Und nachdem wir da aus der Garage dann doch irgendwann raus sind, weil Rudi eigentlich auch aufgehört hat, gab's dann eben unter dem Haus meiner Eltern den selbst ausgeschachteten Keller als Proberaum. So, weil Rhein-Braun war ja damals so aktiv, dass sie da das Grundwasser auf 80 Meter abgesenkt haben. Und da meine Eltern keinen Keller bauen durften, aber es hinterher alles trockengelegt war, wurde nachträglich das Haus unterkellert. Auch interessante Geschichte halt.
Ja, Proberaum war beeindruckend.
Ja. Steht das Haus denn noch?
Ja.
Und habt ihr den Keller denn zugeschüttet? Oder wer den jetzt kauft, kriegt dann als Überraschung einen selbst ausgeschachteten Lehmkeller.
Steht da noch ein alter Verstärker oder so?
Nee, das jetzt nicht mehr. Muss der Besen rein übergeben werden, Rhein Braun? Oder Mitarbeiter haben auch alle Fenster und Türen zugemauert, damit es nicht besetzt wird oder irgendwo jemand da rein kann?
Ja, verrückt. Interessant auf jeden Fall. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass 1. Mai 87 der Bandname wurde, weil ihr euch dann einfach am 1. Mai 87 quasi gegründet habt?
Nee.
Okay. Hat sich für mich jetzt nämlich so angehört. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Nein. Was ist eigentlich mit diesem Bandnamen auf sich hat? Was ist am 1. Mai 87 eigentlich passiert?
Ja gut, das wissen, glaube ich, die meisten Älteren wissen, was da passiert ist. Es war Zufall, das müssen wir schon zugeben, dass wir am 1. Mai 87, das war damals mit dem Fußballverein, ne?
Also wir sind öfter nach Berlin gefahren, es war damals noch die Inselaffenstadt, es gab noch die DDR, es war auch mit
Grenzkontrollen.
Mit Grenzkontrollen und allem drum und dran. Und wir sind gerne darüber gefahren. Und wir hatten mal wieder ein langes Wochenende. Und wenn man dem anderen sagt, so, ich penne bei dir, du pennst bei mir, und dann fahren wir halt doch einfach mal ins Auto und ab nach Berlin, dann steht man auf einmal mitten in Kreuzberg. Und Kreuzberg war abgeriegelt von innen heraus und innen drin tobte einfach so eine unglaublich große Party, Straßenschlacht und sonstiges, dass es einfach für die Jungs vom Dorf, die da standen, wirklich eine unglaublich beeindruckende Szene war.
Ja. Also wir waren in der Nacht tatsächlich da damals.
Ja. Ja. Naja, und der legendäre Bolle-Supermarkt, der da geplündert wurde, findet sich ja dann später noch auf der Single wieder bei uns und so weiter. Also, also bei mir war eben, du hast ja so nach dem Einstieg da rein gefragt, bei mir war es eher andersrum, also eher über die Politik und damals ja eben auch Schwarzer Block, Hamburg-Hafenstraße und so. Also dazu als 12-, 13-Jähriger zu sehen, war dann spannend und sozusagen sich dann mal die Welt zu erschließen und zu gucken, was hören die denn für Musik und so weiter. Das war so eher mein Weg da rein.
Da hätte man auch selber drauf kommen können, erst einmal, dass das irgendwas damit zu tun hatte.
Ja.
Aber ich habe das jetzt mit irgendeinem speziellen Event irgendwie in Verbindung gebracht. Also da war ja jetzt nicht anderes passiert als sonst beim 1. Mai in Berlin, nehme ich an. Ne?
Naja, doch. War schon so, dass die höchste Eskalationsstufe, glaube ich.
Ich glaube auch danach nicht mehr.
Nee, ich glaube, also davor nicht so und danach auch nicht mehr so. Mhm. Das war schon außerordentlich. Das war eben auch medial damals
ganz groß.
Ganz, ganz hoch gehangen.
Ja, Volkszählung davor und so, da sind schon ganz viele Sachen zusammengekommen.
Mhm.
Das war schon, aber ziemlich wild.
Und wie kam das so bei den Eltern an, dass ihr da in Berlin rumturnt mit euren zarten 18 oder wie alt ihr wart?
Also bei meinen war es relativ egal, ne? So ein bisschen künstlerisch geprägt. Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte.
Genau, viel mitgekriegt haben sie davon, glaube ich, nicht. Oder zumindest nicht rückgespiegelt.
Ich habe ja meinen Vater bei solchen Anlässen dann immer wieder getroffen. Der war ja bei der Einsatzhundertschaft bei der Polizei. Und dann auch so diese ganzen Solingen, Mölln und die ganzen Demos da tauchte der dann auch immer auf. Oder ich. Also wir haben uns da immer gefunden.
Ja, falls sich jemand über die lustigen Hintergrundgeräusche wundert, der Mitch ist aus seiner Grenzregion an der Schweiz zugeschaltet und ja, da ist viel mit Flora und Fauna und
Ich muss mich mal kurz um meine Tochter kümmern.
Und Tochter.
Rabenvater.
Ja, Rabenvater telefoniert und die Kinder, die dürfen jetzt keine Ahnung was.
Ja.
Ich kann euch gleich auch noch eine Katze anbieten, wenn ihr wollt.
Oh.
Ja. Eine von drei.
Interessant,
auf jeden Fall.
Die eingeschränkte mit.
Ja. Ich darf offiziell behindert sagen. Das ist schon okay. Das ist der Begriff der UN-BRK.
Oh. Aber nur du darfst das, ne? Ja.
Also, es handelt sich nicht um einen Fall von Ableismus.
Nein, überhaupt nicht.
Gut. Sehr schön.
Ja. Hätten wir das auch mal geklärt. Ja, so. Nicht, dass wir es wollten, aber gut.
Ja, und dann habt ihr da so in dem Lehmkeller geprobt vor euch hin, habt ihr Songs geschrieben und dann kam, wann kam das erste Demo-Tape? 90, ne?
Ja, Wunsch ist Wunsch war das erste, ne? Ja,
was tut das sein? Schon? Dann war es, glaube ich, 91, als ich wieder in Deutschland war.
Ja.
Wo warst du denn? Nicht in Deutschland?
Ich war in USA, acht Monate.
schön.
Genau, und danach, genau, als ich zurückkam, warst du dabei und dann haben wir die aufgenommen.
Ich war davor schon dabei.
Du warst? Echt?
Ja. Okay. Also wir haben uns ganz kurz gesehen.
Da bist du weg,
und dann hat nicht. Der, wie hieß er denn, der dunkelhaarige da?
Rudi.
Nee, der dann Bass gespielt hatte.
Ach, der Markus.
Markus hieß er, genau.
Ja.
Der hatte ja dann vertreten.
Ja. Also Discogs, ich habe nochmal nachgeguckt, Discogs sagt 1992 kam das Tape raus.
Da.
Ob das stimmt?
Also ich erinnere mich nicht mehr dran.
Da werden die Geschichtsbücher wohl umgeschrieben werden müssen, was?
Revisionismus, ja.
Mann. Habt ihr denn zu dem Zeitpunkt auch angefangen, schon Konzerte zu spielen parallel? Oder hat sich das erstmal nur auf dieses Songschreiben im Proberaum?
Ach so, nee, wir haben auf überall, wo eine Steckdose frei war, haben wir uns eingestöpselt und haben gespielt. Also alle möglichen Partys, auch wenn es die dritte oder vierte Etage eines Mehrfamilienhauses war, wurde gespielt.
Ja.
Halt, ne, viele besetzte Häuser, die in der Gegend waren.
Casinostraße Aachen zum Beispiel, genau.
Genau. Gladbach haben wir immer wieder gespielt, in der Fahrenheit.
Ja.
Dann kamen die ganzen
Sachen. Das Mühlenfest war das später?
Mühlenfest, ach so, genau, das war damals dann mit Einleben, später ja. Heiteresca, mit denen haben wir, die kommen ja. aus Wassenberg, sehr viel zusammen gemacht. Und.
Ja, aber alles regional, ne?
Alles regional.
Wir sind jetzt nicht nennenswert damals rausgekommen. Ne?
Ja, und wie ist man dann an die Verbreitung gekommen? Genau, das erste Tape, dieses Wunsch ist Wunsch, was wir aufgenommen haben. Da hatte ich, glaube ich, dann mal mit, wer waren das damals? Mülleimer Records, glaube ich, hin und her geschrieben, die dann halt irgendwie sagten, ja, schick mir mal 3, 4, 5 Tapes und mal gucken, ob das jemand nimmt. Und dann habe ich dann immer wieder 3, 4, 5 Tapes dahin geschickt und... ja, darüber kam dann eben so ein bisschen die Verbreitung dann auf einmal halt.
Sind die denn auch bezahlt worden, die Tapes?
In Naturalien. Also das heißt, man brauchte...
20 Normalplatten bekommen.
Genau.
Kein 4 vor 4.
Genau. Und später Atemnot.
Ich hab's noch nicht gehört.
Ja. Und dann 94 kam das erste Album Feature, was ja, glaube ich, so auch so von euch mit das bekannteste ist. Also das ikonischste, würde ich schon fast sagen. Weil gerade das Cover Artwork kennt ja auch gefühlt jeder, der irgendwie schon mal mit Deutschpunk zu tun hatte.
Und ja, da war halt hier Ralf von Vitaminepillen.
Der kommt ja hier auch irgendwo aus der Ecke, ne? Das war ja auch Rheinländer, glaube ich, ne?
Aus Aachen damals.
Der hat da Aachen und im Selfkant. Selfkant. Der hat richtig im holländischen Grenzbereich gelebt.
Ja. Sprach auch Niederländisch und Deutsch, gut, ursprünglich Deutscher und sprach aber Niederländisch fließend, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja. Also das schon. Und der hatte wahrscheinlich über die Tapes, aber keine Ahnung.
Sampler hatte der gemacht.
Ach so, genau.
Er war ja zweimal drauf oder so.
Ja, ja, genau. Ja. Genau. Genau, wir waren bei seinem ersten Vitaminepillen-Sampler. Genau. Und dann hat er gesagt, irgendwie, lass uns eine Platte machen. So, meine ich, war das. Genau. Ja. Und dann haben wir die Viecher gemacht.
So leicht ging das damals also.
Ja, ja, eine Kiste Bier und der Tür war klar.
Ja, ja. Nee, Moment, Palette Grafenwald.
Palette Grafenwald. Ja, ja, genau.
Also, nee, war das nicht Karlskrone?
Ach, das war schlimm. Auf jeden Fall was Schlimmes.
Und ich meine, 94, das war ja, glaube ich, noch so eins der Anfangsjahre von Vitaminepillen, meine ich. Ne? Also die Hochphase war ja eher so 96 bis 2000, glaube ich, ne? 2002, so in dem Dreh.
Ja,
ja, ja, wir waren eins der ersten.
Also ich glaube, die erste Solo-Platte von Vitaminepillen war nicht die Viecher. Ich glaube schon, ja. Vorher hatte er die Sampler oder ein, zwei Sampler, weiß ich nicht. Mhm. Und dann Solo an nur eine Band, war, meine ich, unsere Viecher im Leib. Irgendwie so.
Ja, und da ging's steil bergauf, ne?
Ja. Also es ging. Aber also steil ist, ja, ist verhältnismäßig. Wir hatten halt schon dann das Glück, dass wir eben auch mal überregional ein bisschen spielen konnten. Und haben dann auch die Möglichkeiten genutzt, alles, was sich bot. Ab da waren wir, glaube ich, auch ein bis zweimal im Jahr in Berlin, was weiß ich, Hamburg, aber meistens auch so in diesem Umfeld besetzte Häuser und Ähnliches. Mhm. Der alte Kunstverein in Nürnberg, den wir alle, glaube ich, nie vergessen werden. Und so ähnliche Läden, da waren wir dann unterwegs. Aber jetzt nicht so erste Liga-mäßig. Das war jetzt nicht so, dass wir irgendwo aufgelaufen sind und da waren 500 Leute, die auf uns gewartet haben. Also das da gab es jetzt andere Bands auch zu der Zeit, bei denen das so lief. Wir haben uns halt darüber gefreut, dass die Tür aufging und wir überhaupt mal die Chance hatten, auch mal woanders zu spielen. Und das haben wir gemacht.
Ja, ich meine, früher war das ja auch noch so ein Privileg halt auch, ne, dass man so ein Label hatte, was sich für einen interessiert hat und da Geld in die Hand genommen hat. Das waren ja auch ganz andere Zahlen als heutzutage. Ich meine, so eine Viecher im Leib, die Platte, wie viel hat er damals gepresst? Doch wahrscheinlich auch nicht 100.000, ne?
Boah, weiß ich, ehrlich gesagt nicht.
Das war ja nicht Vinyl, war ja, ich glaube,
das war eine 1000 CD-Zeit.
Das war zu teuer.
Das war so ein bisschen die Schnittstelle, ne? Also als noch Vinyl nur war.
Genau.
Das waren ja dann, keine Ahnung, gab es ja 10 gute Deutschmarkplatten pro Jahr. Mhm. Und dann ging halt die CD-Geschichte los. Da waren wir dann mit der Viecher sozusagen genau drin.
Genau.
Und dann löste sich das ja relativ schnell auf, dass dann auch CD und über, ne, die ganzen Digital-Geschichten losging, wo du dann einfach auch nichts mehr an CDs verkauft hast. Ne? Also das war sozusagen erstmal in dem Sinne jetzt steil hoch, weil die CD billig zu machen war.
Ja.
Und dann machten aber alle billig CDs und dann war das auch ganz schnell wieder kaputt, irgendwie der Markt sozusagen.
Aber das Kopieren.
Genau, also das ja, war so ein bisschen komische Zeit. Ne? Also wie gesagt, wir waren aus der Vinylzeit gerade so raus oder da wäre es wahrscheinlich auch nicht gepresst worden.
Wahrscheinlich nicht.
Und dann wurde es gebrannt und dieser Brennmarkt war dann aber eben auch in ein paar Jahren ziemlich kaputt, weil einfach so viel auf den Markt kam.
Ja, aber ich glaube, das kam ja auch alles so ein bisschen später erst, ne? Also 94, da war das ja noch kein Thema mit Napster und CD-Brennern und...
Nee, genau, also da lagen wir gut im Rennen noch, an der Stelle da und hinten raus... Ja, war das einfach auch gar nicht über Napster oder so, sondern auch einfach durch die Flut an Veröffentlichungen, ne, wo du dachtest, okay, da bist du eine Platte von 100 pro Monat, ne, die so in das Genre fiel.
Da bist du schon untergegangen. Und genau später kam dann, ich sag mal so zweite Hälfte der 90er, kam das Brennen dann tatsächlich. Und da kann ich mir noch dran erinnern, dass die ganzen Bands alle gesagt haben, nee, CD, maximal eine 500er Auflage. Und alles, was nicht nach 2 Monaten weg ist, ist über Brennen sowieso vom Markt. Also das war so ungefähr war das.
Krass. Gab es damals auch schon die Vitaminepillentouren eigentlich oder kamen die später erst?
Da gab's, also der Ralf hat das schon immer so ganz geschickt gemacht, also als der dann Knochenfabrik Bambi noch so vor CD hatte, dann hat er die sozusagen an die Tourtürchen von uns so mit dran geschleust, dass die einfach rauskamen, viel spielten und so hat er das eigentlich immer gemacht, ne? Dass er so die Bands miteinander gekoppelt hat, auf die Bahn geschickt hat. Dann gab es so ein paar Vita-Partys.
Ich glaube, einmal im Jahr oder sowas.
Ne? Genau, in Monheim mal, in Neuss,
in Mühlheim
und so weiter.
Im AZ. Okay.
Und dann wurde dann eigentlich immer mehr, da waren wir dann aber quasi schon raus. Quasi, ja.
Genau. Wobei hier genau in Neuss damals haben wir die Live-Platte aufgenommen, die Rastermann. Ja, genau, das war so 95 oder so.
Das kam ein Jahr, glaube ich, nach der Viecher. Ja. Wo das aufgenommen war, das im Okidoki oder war das irgendwas anderes?
Geschwisterhaus,
ja.
Stimmt.
Ja. Auch eher ungewöhnlich, dass man direkt nach dem ersten Studioalbum schon eine Live-Platte macht. Ne?
Also. Ja, aber es war, glaube ich, eben diese Vinyl-Frage. Ne? Also die gab es ja nur als Vinyl dann. Und da war der Ralf dann wieder Geschäftsmann genug, irgendwie zu merken, okay, das war ja nicht
unsere Idee. Vielleicht hat er einfach ein gutes Angebot bekommen, dass einer gesagt hat, ey, guck mal hier, kannst 500 Platten für, keine Ahnung, 800 Mark pressen oder so.
Ja, ja, genau, und die hatten unter den Konzerts also sowieso so ein Studio und konnten da quasi ohne Aufwand mitschneiden. Ne? Ja. Also das war ja gar nicht unsere Idee. Wir wollen ja eine Live-Platte machen. Ist ja völlig absurd eigentlich. Ne? Aber das war Ralf quasi. Wir machen jetzt die Viecher als Vinyl, aber eben in diesem anderen Ding, um dann vielleicht nochmal den, der schon die CD hatte, auch noch zu animieren. war Ralf ja doch geschäftstüchtig.
Gar nicht mal so blöd, wie man es bedenkt.
Ja, ein bisschen schräg, aber...
Ja, live an generell bei Deutschpunk-Bands, also sowieso eher so ein nischiges Thema, würde ich fast mal sagen.
Ja, total. Und zu Recht.
Ja, interessant. Und dann was habt ihr sonst so gemacht in der Zeit? Also ihr habt wahrscheinlich dann auch alle studiert, ne?
Zivildienst war, glaube ich, in der Zeit.
Das gab es ja auch noch.
Aber in der Mitte der 90er war eher...
Dann
noch Ausbildung. Dann
ja, das war ja, weil ich studieren.
Du hast auch studiert.
Ja. Genau.
Wir hatten viel Zeit.
Zeit ging. Ja. Hat sich denn die Besetzung in der Zeit auch verändert? So? Also, du hast eben von irgendeinem Ex-Schlagzeuger geredet. So.
Ja, Schlagzeug war immer so die Rotationsposition. Ne? Also, als ich dann drin war, waren wir drei sozusagen fix seit
91
oder so. Ja, ja. Und dann gab es auf der Schlagzeugposition, also der Ur-Schlagzeuger, der Ralf, der hatte dann Kind und das war dann alles zu aufwendig, das klappte nicht. Dann kam Olli Kortz, ne? Ja. Dem war das irgendwann zu anstrengend und zu niveaulos. Dann kam Bolle, der war uns dann zu niveaulos. Ja. Der konnte super trommeln und war auch musikalisch und Tontechnik fit. Also das war schon alles gut, aber das hat so menschlich einfach nicht gepasst. Und dann kam Knuppi, das war dann aber schon... Das war ja schon späte 90er, ne? 97, 98 oder so,
die Ecke,
keine Ahnung.
Ja.
Der hat dann noch mit durchgezogen und dann waren wir sozusagen auch irgendwie unterwegs, wo er dann sagt, boah, für mich läuft das auch aus. Und dann entstand sozusagen daraus eigentlich die Idee oder das Einsehen, wir lassen es jetzt mal.
Mit Platte und Tour, genau.
Genau, und dann war 2001 oder was? Oder
2000. Okay. 6. Mai 2000 im Kunstwerk in Köln, da wo wir jetzt quasi auch aufnehmen
gerade. Ja, genau, da
schließt sich der Kreis.
Da
haben wir damals die Abschiedsparty mit Los Nuevos Mutantes, Knochenfabrik, wer hat da noch mitgespielt?
Oh, weiß ich nicht mehr.
Ja, einfach ein wunderschöner Abend, wo wir auch gesagt haben, so können wir es erstmal.
Ach, die Psychogambolas waren dabei.
Zu Grabe
trainiert. Ah, ja, Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, der Stefan hört ja auch manchmal zu.
Ah ja,
hallo Stefan.
Wir sehen uns dann demnächst im Sonny Ballroom. Ne?
Am 4. Dezember, sagst du.
Ach, zur Release-Party? Ja, toll.
Das sind ja
Oh! Einfach Bands ankündigen, die es gar nicht mehr gibt und gucken, ob sie kommen. Ne?
Also, nee, ich glaube, mit zwei bist du dann nicht mehr.
Ja, genau.
Psychogambolo. Genau.
Jetzt nicht verwirren hier. Genau.
Genau. Ja, wie war das denn so Mitte der 90er? Ihr habt ja wahrscheinlich auch öfters mal Konzerte im Osten gespielt, oder? War das ein Thema für euch?
Ja, das war ganz interessant. Zum Beispiel das Interessanteste fand ich in Schopau. Hinten durch, wo wir uns dann auf einem Parkplatz mit dem Veranstalter getroffen haben, der dann extra noch vor uns hergefahren ist, um zu sagen, so damit wir bestimmte Wege fahren und wir auf jeden Fall da sicher ankommen, war halt einfach zu der Zeit auch Nazi-Gebiet einfach. Ne? Ich weiß noch, dass wir auf dem Hinweg in irgendeiner Autobahnraste angehalten hatte, wir da reingegangen sind und schon wunderten über den völkischen Anzeiger und alles, was vorne drin lag in der Auslage. Und dann kamen da auch so zwei, drei Typen rein, wo auch sagen, oh ja, ne, auch so Faschos. Und dann mit der Überlegung, fängt man jetzt irgendwas an, wir aber einfach dann wieder rausgegangen sind und festgestellt haben, dass hinten groß ein kompletter Reisebus steht mit Faschos voll und wir dann auch sehr schnell wieder im Auto saßen und weitergefahren
aber sind. Aber zum Glück verkartet genug, da nichts anzufangen. Da hätten wir richtig kassiert. Ja, war ja wirklich so die totale Nachwendezeit noch, ne? Ziemlich wild.
Es war wild, ja.
Und auch, ja, also irgendwie nett, aber auch
anders.
Ja. So würde ich gar nicht bewerten.
Genau so.
Nein, aber es war, ja, keine Ahnung.
Erfurt war
auch. Weil man mit mehr Aufwand verbunden, geistiger Natur, muss man sich immer schon drauf einstellen dann wahrscheinlich, dass Sachen passieren könnten, die...
Ja, es war so ein bisschen war es Katze im Sack. Also was Stefan gerade sagte mit Schopau, Erfurt, haben wir jetzt auch direkt gesagt, das war auch ein besonderes Konzert. Da haben
Neuropin.
In Erfurt hatten wir mit Belgien...
Radical Retard.
Belgier waren das, ne? Glaube ich.
Holländer. So eine Pillenband, so zusammengeklatscht. Und dann kamen wir da an, dann war die Veranstalterin schon... Was heißt, das war so ein, städtisch gesponsert, ne? Die haben da damals viel Geld reingehauen und da haben wir dann so Sensationsgagen wie 500 D-Mark verdient. Also war für uns wirklich sensationell, ne? Ja. Aber die Veranstalterin war schon, als wir da ankamen, um 5 so blitzeblau, dass die uns das Geld in die Hand drückte und wir deren Taxi gerufen haben, damit die noch nach Hause kamen. Und dann hatten wir den Laden für uns. Ja. Und folgerichtig war das im Vorfeld scheinbar auch so eingestielt, wie der
keine
Abend
Werbung.
Dann lief. Keine Werbung, dann kamen 2 vorbei.
Mhm. Die auch nicht gezahlt haben, aber das
und dann
war auch egal.
Haben wir da mit der anderen Band das Konzept gnadenlos durchgespielt, ne?
Genau.
Und danach die Hütte in Brand gesetzt.
Naja, die Hütte nicht, das war schon...
Aber den Innenhof, ne? Mit dem Inhalt der Hütte. Es gab morgens geschmolzene Gullideckel und Einkaufswagen in Glasflaschen in dem Feuer. Verrückt! So, wo du heute denken würdest, okay, hättest du erstmal ein Riesenproblem, wenn du das so abziehen würdest. Da. Aber das war alles scheißegal.
Ja, ich meine, die Nachwendezeit war ja auch sowieso so ein, nicht Jahrzehnt, aber schon so ein paar Jahre der... Wie soll ich das sagen? So Freiheit und Rebellion ja eigentlich. Es gibt ja auch viel Videomaterial aus der Zeit, gerade so um 90, 91, 92 rum, ne, wo die alte Regierung irgendwie weg war, aber noch keine neue irgendwie installiert. Und ja, ich glaube, für viele war das so wirklich so Jahre, also trotz der Probleme, die man dann mit Faschus und so hatte, trotz auch wirklich so die freiesten Jahre in ihrer Biografie wahrscheinlich. Ne, das.
Ja, für uns war es ein bisschen... Ja, vielleicht zu frei oder weit. Also jedenfalls, wir waren nicht drauf eingestellt, so, ne? Also da war jetzt nie irgendwas Schlimmes, so. Nee. Nur auf der anderen Seite hatten wir immer viel zu erzählen, wenn wir dann wieder da weg waren, ne? Also auch so die Baseballschläger hinter der Wohnungstür, wo man übernachtet.
Also, das
so,
war normal.
War uns alles fremd, ne? Mhm. Also brauche ich auch nicht, so.
Wenn es geht, ohne.
Ja. Aber ja, also, keine Ahnung, vielleicht war es eine geile Zeit. Ich glaube, viel haben wir auch leiden müssen.
Ich glaube, für viele war das auch generell irgendwie, ich glaube, viele sind da auch heute noch nicht drüber weg. So, also wenn ich mir so manche Biografien angucke von manchen Leuten.
Ja, so rückblickend gucke ich da auch sehr, sehr anders drauf als damals, also auf die gesamte Wendezeit. So. Ja, da waren wir schon auch, wie sagt man,
ja, wir standen so ein bisschen auf der Sonnenseite.
So sehr wistgeprägt, ja, und auch im Nachhinein auch. Ich meine, muss man auch mal sagen, was da eigentlich passiert ist, war ja schon sehr besonders. Ne? Also gegen so ein Regime friedlich zu revoltieren und dann aber derart über den Tisch gezogen zu werden.
Genau.
Ne? Also der
blühende Landschaften. Genau, das war der Satz.
Der Schwung nach unten, der ist ja auch gar nicht nachzuvollziehen für uns.
Der ist auch nicht geheilt.
Schon krass, ja.
Ja, ich glaube, wenn man gucken will, warum Parteien wie die AfD im Osten so stark sind, muss man da halt auch, glaube ich, viel ansetzen.
Spielt das auch eine Rolle, da spielt auch so viel anderes eine Rolle. Ne?
Das spielt halt viel mit rein da tatsächlich.
Klar, aber das war natürlich Raubtierkapitalismus und neoliberale Scheiße par excellence. Ne? Und ja, also dass man sich da verarscht vorkommt, kann ich schon nachvollziehen. Ne?
Das, ja, also ich, also mir ging es dabei während der Corona-Pandemie halt so, dass ich da gedacht habe, so ja, dieses Ablehnen von Staatsregeln kommt auch, glaube ich, so ein bisschen daher halt auch. Ne? Also zum einen so aus dieser DDR-Zeit, zum anderen halt auch in dieser Nachwendezeit, weil man ja halt irgendwie immer nur verarscht wurde, so die letzten Jahrzehnte und
Wobei das jetzt, glaube ich, auch schon fast wieder die Westbrille ist, weil, also, wenn man sich so AfD anguckt, geht es ja eigentlich nicht um Ablehnung von Staat, sondern da geht es ja eigentlich um einen sehr rigorosen, sehr, sehr engen Staat, glaube ich, den sich vorstellen. Also, ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen von uns westgefärbt, so der Blick da drauf.
Das ist ein anderer rein,
aber ich glaube, da geht es um eine andere Art von Staat. Ja, ich weiß gar nicht, was ist das? Fahren in Urlaub, lieber Staat? Oder Erzwein, was ist das? Irgendwie so, ich finde, da trifft das eigentlich sehr, sehr schön, so dieses... entweder steigt man da aus, oder man steigt sozusagen durch die rechte Außentür wieder ein. Und wünscht sich eben völlig anderen Staat. Ja,
mal gucken, wo es da die nächsten Jahre hingeht. Wo wir im Osten sind, habt ihr mal auf der Forsetech gespielt eigentlich?
Nee, nie.
Würden wir aber gerne.
Ja, wäre vielleicht mal Zeit für ein Comeback.
Ja, für ein Comeback.
Nee, da wir ja nicht, da wir ja noch nicht da waren, wäre es jetzt kein Comeback. Aber gut.
Ich meine, von dem Festival an sich, da hat ja jemand
aufgehört
zu existieren.
Also, zuerst so rum.
Dann können wir kommen.
Ja, ich glaube, das war beim dicken Polizist oder so, ne? Die haben ja, glaube ich, auch kurz bevor die aufgehört haben, nochmal so ein paar große Festivals gespielt. Und ich glaube, das wirkt da irgendwie auch nochmal so nach. Weil du eben sagtest, da läuft es im Moment ganz gut. Klar, wenn du mal vor so vielen Leuten spielst, dann da bleibt vielleicht noch mehr hängen, ne? Als wenn du 538.000 Mal vor
100 Leuten gespielt hast. Ja. Aber wir würden uns vermutlich nicht wehren.
Ja. Wo waren wir vorhin eigentlich? Wir waren 96 kam das Live-Album und dann kam die Fohlenwurst im Federkleid 97.
Ja, Schlag auf Schlag scheinbar.
Ihr wart ja doch sehr produktiv.
Ja.
Also wie muss man sich das denn so vorstellen? Wie viele Konzerte habt ihr dann so gespielt so im Jahr damals?
50?
50 wahrscheinlich, ja.
50 ein paar mehr. Also insgesamt, wir haben das mal grob am Ende überschlagen, etwa 400 werden es über die ganze Zeit gewesen sein.
Krass. Das ist ja aus heutiger Sicht schon fast nah am Burnout.
Ja, ja, wir haben tatsächlich also Freitag, Samstag gespielt und auch ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Also Freitag München, Samstag Wien, Sonntag zurück, Montag auf der Schicht gestanden, Dienstag geprobt, Donnerstag geprobt und dann ging es wieder los. Ne? Das war schon...
Und zwischendurch mal eine Woche Tour oder damals mit den Knochenfabrik, das waren zwei Wochen Tour. Ne? Süddeutschland, Schweiz, Österreich...
Oh. Ja, war schon viel Zeit reingebuttert. Ne?
Ja,
genau. Ja.
Ja, und dann hat man das nächste Album gemacht, hat sich ja irgendwie viel verändert, so auch in der Wahrnehmung, dass man auch mal so gemerkt hätte, dass da jetzt ein professionelles Label dran ist, dass mehr Leute mal zu den Konzerten kommen.
Nee, dann oder eigentlich immer ein Tagesgeschäft. Ne? Ja. Also mal kommst du irgendwo hin, sind 300 da, dann kommst du irgendwo hin, sind 3 da.
Ja.
So, hat dann immer viele Ursachen.
Oh Mann, auf den Tisch, das ist total empfindlich da. Ja. Springt die ganze Zeit.
In das Tisch ist empfindlich.
Ja. Oh, du bist zu grob.
Ich bin zu grob, ja. Ja. Haben wir eben schon das Thema. Nee, eigentlich verändert hat sich durch die Platten, oder? Würde ich sagen, eigentlich nichts.
Nur von der Sache her haben wir nur immer versucht, sehr autark zu bleiben. Also wir wollten uns nie irgendwo anbiedern lassen. Also ich weiß, dass wir irgendwann mal in Hagen bei dem Juden gesessen haben.
Lass es weg.
Wo es dann halt darum ging, so vielleicht wollt ihr ein bisschen mehr machen oder ne, einfach das professionell betreiben, wo dann sehr schnell klar war, nein, es wird ein Hobby bleiben im Grunde genommen. Und ja, ne, dass wir aber immer wir selbst bleiben wollten, mit nicht irgendwas aufgedrückt und so, jetzt müsst ihr klingen wie, oder geht mal nach.
Ja. Ich meine, gerade die 90er war ja so ein Jahrzehnt, wo man es hätte wirklich noch halbwegs schaffen können, von Musik zu leben, so, weil da diese Alternativkultur ja doch auch so auf so einem Peak halt auch war.
Ne? Ja, hätte man machen können, glaube ich, aber dazu waren wir schon alle zu sehr in einem anderen Leben auch drin. Ne? Also wir haben ja in der Zeit damals auch mit was weiß ich, mit Vizo und Dritte Wahl und gespielt, wo dann aber klar war sozusagen, die gehen jetzt da einen anderen Weg. Also da waren wir jetzt nicht sozusagen Vorprogramm, sondern da haben wir noch so auf Augenhöhe und dann ja später waren die auf einmal ganz, ganz woanders. Und ich glaube, die haben es halt dann, wie du sagst, auf die Karte gesetzt und durchgezogen. Ne? Und müssen wir ja auch sagen, müssen wir auch nichts vormachen. Also da haben ja auch ganz viele Konzerte wirklich auch einfach vergeigt, so, ne? Rotzevoll.
Ja, natürlich.
Und ist doch egal, wer da kommt oder nicht kommt oder wer da wichtig ist, dann haben wir unser Ding gemacht.
Ja.
Und eben null Anbiederung oder null, oh, heute ist mein wichtiges Konzert.
Nee, das gab's nicht.
Das gab's überhaupt nicht. Ne? Ja. Das war ja vielleicht noch, also unser größtes damals auf dem Mariannenplatz.
Oh, das wäre jetzt richtig groß.
So richtig groß, keine Ahnung, stehen da 20.000 Leute auf der Wiese und wir haben nichts Besseres zu tun, als erstmal nachmittags in die Kneipe uns da zuzulöten und kommen dann zurück und dann, oh, da hat eine Band abgesagt, ihr müsst jetzt auf die Bühne. Und wir waren noch total dull. So, ne, und denkst, okay, wenn jetzt Profi gewesen wärst, hätte sich da gut vorbereitet und was weiß ich, ne, auch mal auf die Größe ein bisschen vielleicht vorbereitet oder irgendwas gemacht. Haben wir nie getan, ne? Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn das vielleicht nicht so auf dem Punkt ist, wie man vielleicht hätte.
Ja. Ich meine, bei den wenigsten Bands hat das ja auch wirklich langfristig funktioniert. Die hatten ein paar gute Jahre, so, also gerade bei Live, die haben sich dann auch, glaube ich, 99 wieder aufgelöst auch. Dritte Wahl sind heute immer noch da und auch groß so, ne, was die Kapazitäten angeht, die haben es halt durchgezogen. Aber ja, muss man halt auch wissen, ob man sowas halt will.
Also, ja, oder auch kann, ne? Also ich meine, wir keine Ahnung, also ich kenne jetzt deren Privatleben nicht, ne? Aber ich sag mal, wenn du in Rostock für ein Appel und ein Ei billig wohnen kannst und vielleicht auch nicht mit Finanzamt im Nacken, jedenfalls in den Anfangsjahren, da irgendwie umagieren kannst, dann kannst du vielleicht auch mal auf die Karte setzen. Ne? So für uns war irgendwie klar, damit bleiben wir nicht am Überleben. So, ne?
Das wird nicht funktionieren.
Genau. Weil da sagte Gunnar halt eben auch, der Einzige, der komplett davon lebt, ist er selber halt irgendwo. Und der Rest macht aber auch Halbtagjobs. Ne? Also müssen auch noch zufinanzieren sozusagen.
Ja. Will man dann auch nicht unbedingt, ne? Wenn man dann sagt so ganz oder gar nicht.
Ja, also wir hatten damals schon geguckt, könnte das überhaupt gehen. Ich kann mich noch dran erinnern, Vizu sind da ja dann damals mit Video irgendwie auf MTV und wie hieß das, Viva und sowas gewesen. Auch ich glaube sogar Heavy Rotation und sowas alles. Also angeguckt haben wir es uns. Aber dieses, ja, dass man sich dann wirklich auch mal vielleicht die Zahlen anguckt, auch wenn es langweilig ist und dann feststellt, nee, das müssten wir dann mehr oder weniger Jahrzehnte machen, um aber mehr oder weniger nicht zu wissen, ob du wirklich was im Kühlschrank hast. Hm. Das war eine Überlegung.
Der Populärmusik war ja mit Mirkusen und Ärzten zu der Zeit einfach alles besetzt. Ne? Ja. Da gab es ja gar, dann auf der anderen Schiene eben noch Onkels. Ne? Damit war das Genre, was Finanzkraft anging, völlig abgesättigt irgendwie. Ne? Ja. Und alles andere war dann noch so, du bleibst irgendwie abkacken, wenn es gut läuft.
Genau. Ja, interessant.
Ich glaube, wir hätten es aber auch mental nicht gut hingekriegt.
Ja, aber auch nicht nur mental. Ich glaube, wir haben ja damals schon echt viel gesoffen.
Also ja, meine ich ja damit sozusagen.
Ach, das meinst du mental? Okay.
Ja.
Also ich, naja, okay.
Du meintest jetzt Leber, ja.
Ja.
Gut.
Ja. Es war nicht gesund, also in jeglicher Hinsicht.
Nee, ich glaube, ja.
Aber dafür war das dann doch ziemlich produktiv, weil ein Jahr nach der Fohlenwurst kam ja auch schon das Wurzelalbum. Habt ihr damals so viel Output gehabt? Habt ihr da so viel geprobt? Oder?
Nee. Ja, Wurzel ist ja schon nochmal das Aufarbeiten von den Sachen, die in der Anfangsphase nicht aufgenommen wurden.
Ach so, okay.
Genau, das sind wirklich das ist gar nichts Neues, sondern es waren alles Uraltstücke, die wirklich halt im selbstgeschachteten Keller damals entstanden sind. Und ja.
Genau, die haben wir nur aufgewärmt.
So, also ein bisschen, genau, nochmal zur Komplettierung der Diskografie sozusagen. Wenn man sagt, so komm, alles, was du irgendwann mal in die dann gemacht hast, nimmst du einmal auf und bannst das irgendwo drauf. Halt. Mhm. Genau. Die Platte wurde aber auch komplett, da war der Bolle eben noch als Tontechniker am Schlagzeug bei uns und die wurde komplett auch im Proberaum aufgenommen. Also da kann man
ja wirklich fragen.
Ja, die haben auf dem Großmarkt unten im Gemüsekeller aufgenommen.
Ich kann erinnern.
Null. Genau.
Okay.
Interessant auf jeden Fall. Ist nach Bolle auch die Bolle Bombasta 7-Inch benannt?
Nein, da geht es ja um eben den Bolle-Laden in Berlin, der am 1. Mai ausgeräumt wurde.
Und da hatte ja auch schon Kontakt zum Otto von Teuschock gehabt. Ne? Wie kam das damals zustande? Habt ihr mit seiner Band gespielt?
Ja, mit Fluchtweg. Die Male, die wir, glaube ich, in Berlin gespielt haben, haben wir entweder mit Razzia oder mit Fluchtweg zusammengespielt.
Ja, wir haben ja oft Deutsch. Ja. Ja, aber genau, so kam irgendwie der Kontakt und irgendwie was gar. Wir wollten irgendwie bei Vitaminepillen auch irgendwie raus, oder der Ralf sagte, das lohnt sich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls irgendwie waren wir uns einig, gemeinsam, glaube ich, auch mit Ralf, das Vitamine-Pillen-Ding ist jetzt durch. Und dann hatten wir halt die letzte Platte da mit dem Otto gemacht. Ja.
Aber muss ja auch so in dem Zeit gewesen sein, wo Vitamine-Pillen dann auch gänzlich aufgehört haben.
Ja, also vielleicht waren auch. Vielleicht war es auch deswegen, dass der Ralf damals, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, jedenfalls war irgendwie klar, wir machen die letzte Platte nicht beim Ralf.
Naja, Ralf hatte damals angefangen, semi-professionell Motocross zu fahren und er ist ja dann da auch in so Teileverkauf eingestiegen halt und ist dann nach Amerika rübergegangen und hat dann da wirklich sehr groß davon gelebt, dass er im Prinzip ja Motorradteile und Motocross-Sachen verkauft.
Wo er auch immer noch ist, meine ich.
Nee, ist wieder da.
Ist er wieder
seit
da?
Trump sind sie wieder zurückgekommen halt. Und jetzt, ich weiß nicht, ob sie wieder da irgendwie in Selfkant gezogen sind oder wo er, also gemeldet hat er sich nicht mehr. Oder wir uns auch nicht. Aber scheint wieder da zu sein. Das hatte ich schon mitgekriegt.
Okay. Da wäre ja vielleicht mal Zeit für ein Vitaminepillen-Comeback dann.
Ja, könnte man mal machen. Also schon mal so eine schöne Vitamine-Pillen-Party mit den ganzen alten Bands. Das wäre ein großartiger Abend.
Da sind ein paar coole dabei.
Geil, auf jeden Fall. Genau. Oder war es vielleicht auch einfach so, dass ihr gesagt habt, wir wollen jetzt noch ein Album machen und dann lösen wir uns auf und er hat deshalb gesagt, oh, da hat er keinen Bock drauf.
Ich glaube nicht.
Nee, er hat dann wirklich so insgesamt, glaube ich, auch komplett an nix gut auch verkauft dann irgendwann. Halt, weil er eben dann
raus wollte.
Genau, raus wollte und wo jetzt anderes Steckenpferd halt eben dann hatte. Hm. Ja. Genau.
Und die letzte Platte, war das eine Platte mit Ansage? Also, dass ihr gesagt habt, so, wir machen jetzt noch eine Platte und dann hören wir auf? Oder hat sich das dann so im Laufe der Zeit dann irgendwie rauskristallisiert?
Ja, also Stücke waren dann schon fertig im Prinzip, so das ein oder andere. Und dass wir jetzt von vornherein gesagt haben, so wir hören dann auf, war nicht ganz klar, aber jo. So. Die Schalter aus dem Schwarzwald spricht.
Mitch, womit sprichst du?
Das muss Schweizer
das ist, und das ja, versteht ja kein Mensch halt.
Keine Ahnung, du hattest irgendwas gefragt.
Genau. War die letzte Platte mit Ansage, genau.
Ja, war eigentlich die Abschiedsplatte, war schon so.
Ja, aber haben wir das schon beim Aufnehmen, wo haben wir die überhaupt aufgenommen? Die war auch etwas komisch vom Aufnehmen, das weiß ich noch.
An mehreren Orten.
Ja. Ja. War da schon klar, dass danach dann Schluss ist?
Ja, mehr oder weniger.
Ne?
Ja, also ich hatte damals, also ich weiß noch, während der Aufnahmen habe ich die Abschiedstour schon gebucht damals.
Ja.
Also das kriege ich noch zusammen. Das müsste so.
Die Brühl oder machen wir die Aufnahmen?
Ah, das kann sein. Brühl, aber dann waren wir für den Gesang nochmal separat, glaube ich, irgendwo anders. Aber kriege ich auch nicht mehr hin.
Was waren die Gründe damals, dass ihr gesagt habt, so, ihr haut in den Sack?
Ja, dann hatte, glaube ich, der Knuppi hatte damals auch gesagt, als Schlagzeuger, er hört auf oder er hatte Hörprobleme und hat sich sehr stark in diesen journalistischen Bereich halt da eben reingearbeitet, wo er immer noch sehr, sehr aktiv ist und wo einfach auch klar ist, bitte besucht mal alle schön die Vorträge von Michael Klarmann, wenn er irgendwo in der Nähe ist und einfach mal die ganze rechte Szene sehr gut beleuchtet. So, und dann waren wir drei irgendwie aber auch so ein bisschen angefressen, dass wir sagten so, nee, wir haben keinen Bock jetzt schon wieder mit irgendeinem Schlagzeuger neu anzufangen, das ganze Programm wieder von vorne einzuspielen. Wir beenden mal die Sache so.
Ja, es ging jetzt auch so konzertmäßig oder so ging es auch nicht irgendwie weiter. Also es war jetzt nicht so, dass irgendein großes Festival kam und sagte, hier, das ist ein...
Es ist nie gewachsen so.
Es ist nie wirklich gewachsen. Also wir sind, Sven, wie sagtest du das eben, es gab Tage, da waren 300 da, dann gab es Tage, da waren drei. Ja, gut, drei war jetzt eher selten. 30 von mir aus. Und das ist dann aber Jahre so geblieben. Und also irgendwie, dass wir mal gesagt hätten, jetzt haben wir einen Tausender Laden, der voll ist oder irgendwie sowas, das gab's nicht. Oder ich weiß nicht, Slime gab's dann auch wieder, dass es sich jetzt zum Beispiel ergeben hätte, wir spielen Vorband bei Slime eben dann vor, keine Ahnung, 1500 oder 2000. Also das sind all die Dinge, die sich nicht ergeben haben. Gut, jetzt haben wir uns auch nicht intensiv drum gekümmert. Wir haben es ja schon do-it-yourself immer gehandhabt. Also dieses, wir haben nie einen Booker gehabt, wir haben nie irgendwie, ich meine, Dinge outgesourced, ne, um mehr oder weniger da was abzugeben. Also wir wollten einfach nicht abgeben. Und an der Stelle ist es natürlich dann auch dann das Manko, dass da bei vielen Sachen, die sehr professionell sind, kommst du da nicht mehr rein. Und ich glaube, das hat auch mitgewirkt, dass wenn du halt, was weiß ich, das 100. Konzert vor 30 Leuten gespielt hast, dass du dann irgendwann mal sagst, och.
Es war auch zu viel Routine wahrscheinlich einfach. Ne?
Auch. Ich mein, ja. Dann irgendwann die Sachen abgespielt und eigentlich willst du ja mit den Liedern auch noch was bewirken und willst ja eine Aussage haben halt. Und wenn du die tausendmal gespielt hast, dann ist irgendwann die Aussage so ein bisschen, naja, er sagt's halt.
Das war dann, aber ich glaube auch der gesamtpolitische Kontext hatte sich ja in der Zeit auch so entwickelt, wo ja alles, also jetzt außer im tiefen Osten, aber so, sonst war ja so Friede, Freude, Eierkuchen, es gibt keine Probleme auf der Welt, sich auch eigentlich, wie sagt man, die zumindest vorübergehend die
Es ging euch einfach zu gut.
Nein, nicht uns, sondern ich glaube, die Botschaft war auch einfach in so einen luftleeren Raum geblasen, ja, wo gar nicht so die im Westen jedenfalls nicht die zwingende Notwendigkeit dazu war. Mhm. Ne?
Das ging schon.
Ich meine, um die Jahrtausendwende, da war Deutschpunk in Deutschland, ja, logischerweise, in Deutschland, ja auch irgendwie nicht mehr so krass präsent. Also viele Bands waren ja auch einfach aufgelöst und so richtig viel gab es ja auch, meine ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so.
Ja, ne? Wäre vielleicht jetzt im Nachhinein die Schnittstelle gewesen, erst recht weiterzumachen, um sozusagen, ich sag mal, so ein bisschen jetzt, was weiß ich, wie Knochenfabrik oder so, einfach so hin und wieder mal zu spielen und so dieses Ding am Leben zu halten. Weiß ich nicht. Aber wir hatten die Schnauze voll und dann war gut.
Man hat halt so gemerkt, dass zu Hause auch ganz schön sein kann an einem Wochenende. Und dass es auch mal schön ist, nicht auf irgendeinem vollgesifften Sofa zu pennen irgendwo. Und
ja, plötzlich hat es ein Wochenende, ja.
Ja, ja, ich glaub, auch das, wie gesagt, also das ist ja alles nett, auch ist auch jetzt alles noch nett, nur auf der anderen Seite gibt mir das was. Also komme ich jetzt nach Hause und habe irgendwas erlebt oder wäre ich lieber mit Kindern in den Zoo gegangen? Das finde ich immer die Abwägungsfrage, ne? Wie ist das Erlebnis?
Ich glaube, es ist wichtig, da so einen Spagat zu finden. Also früher wahrscheinlich dann irgendwie jedes Wochenende auch irgendwie gespielt so und dann auch gar kein Wochenende gehabt so und dann montags wieder arbeiten.
Genau.
Das killt einen ja auch. Und ich glaube, viele Bands sind jetzt auch so während Corona auch so komplett zum Erliegen gekommen, weil die Leute halt gemerkt haben, Moment, ich kann ja noch andere Sachen machen an dem Wochenende, die nichts damit zu tun haben, vor fünf Besoffenen in, keine Ahnung, in Europäen zu spielen und mit dem Veranstalter um 150 Euro Spritgeld zu feilschen.
Also umso passender, dass wir es exakt umgekehrt gemacht haben und während Corona uns bei Sven in der Küche überlegt haben, ob wir nicht wieder sollen.
Das war ja hoffentlich nach den Corona-konformen Regeln passiert. Ja, ne?
Also, ja, selbstverständlich.
Ja, gut. Nee, jetzt ohne Witz, glaube ich.
Zufälligerweise. Aber was ist so, bevor wir jetzt zum grandiosen Comeback kommen, was ist denn so in der Zwischenzeit passiert? Also habt ihr noch Musik gemacht parallel?
Ja, durchgehend. Oder? Durchgehend. So kam ja der Mitch ins Rennen, der hat dann quasi in der Nachfolgeband getrommelt.
Das war zwei Lud, ne?
War dann zwei Lud, genau. Und aus.
Die habe ich einmal live gesehen, fällt mir gerade ein. Im Jutz St. Ingbert.
Da haben wir gespielt.
Ich meine mit einer Konflikt. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ja.
Ja, kann sein.
Mitch, was sagst du? Habt ihr da gespielt?
Ich glaube schon. Ich müsste jetzt die alten Berichte mal durchgucken. Ich habe ja mal zeitweise so ein bisschen Tagebuch geführt mit wem, damit man sich noch irgendwie erinnern kann, was wir eigentlich da gemacht haben. Aber das könnte gut hinhauen.
Mhm. Ja, genau. Mit Inner Konflikt war ja der Bassoff von denen, der Rainer, bei uns Elektrokram bedient hat. Mhm. Wir waren auch im Proberaum zeitweilig zusammen, ne? In der Sülzburgstraße, ja, doch.
In dem Eiskeller?
Ja.
Ah ja.
Ja. Genau, so da war dann der Mitch dabei und dann hörte das ja auch irgendwann nach zwei Platten und allerhand Jahren auf.
So?
Genau, und ihr habt dann einfach keinen vernünftigen Schlagzeuger gefunden und dann habt ihr mich wieder gefragt, ob ich da wieder einsteige.
Genau, dann ging es Richtung Moschflem rüber, da hast du dann Bass gespielt und jemand Externes gesungen. So, das ist eine Band, die läuft jetzt auch immer noch mit Unterstützung von Zweien von Luesten Wilvers Mutantes dabei. Genau, also das ist so Altherrentreff Donnerstags, ne? waren wir das letzte Mal vorm Loch, schon ewig her, vor drei,
ganz,
vier Jahren.
Ganz tolle Stücke entstanden, aber irgendwie nie auf die Bühne gebracht, so ungefähr, ne?
Ja, ich wusste gar nicht, dass da überhaupt noch irgendwas passiert. Also ich dachte, das wäre irgendwann auch im Sande verlaufen.
Nee. Also Moslem und mit Zweilut spielen wir halt alle fünf Jahre im Sonic Ballroom, wenn der Punkstellen Nils sein Festival da macht.
Ja. Immer sonntagsabends. Genau. Ja, auch ganz schön. Ich habe neben 1. Mai und den anderen Sachen immer genau, gab es noch die eskalierende Vernunft und dann danach Arbeitskreis Nacht fördern. Das waren so Sachen. Auch so mit kleinen Aufnahmen. Schauen wir mal. Ne? Aber die sind halt auch damals nur auf CD rausgekommen, weil in den 90er Jahren war ja alles nur CD wirklich rein. Und dann, da war
Genau, vielleicht findet sich ja noch ein Label, die das irgendwann mal rausbringen und auf Vinyl machen.
Ich halte mal die Ohren offen. Ja.
Aber ich habe nichts gemacht, jetzt, da 1. Mai.
Jetzt müssen wir gucken, wo wir den dritten Werbeblock platzieren. Zwei haben wir schon gut gesetzt. Jetzt. Ja,
gute Leistung.
Hast du dir denn andere Hobbys zugelegt in der Zeit? Hast du irgendwie stricken gelernt? Oder?
Nee, also ich habe gelebt.
Ein Lebemann,
ja, tatsächlich. Und bin ein bisschen gereist. Also, was weiß ich, Australien, bisschen Asien, Südamerika oder sowas. Also, das habe ich ein bisschen gemacht. Aber Musik, ich habe tatsächlich, ich sag mal, am Anfang bei 2 Lud war ich auch noch dabei. Ich habe irgendwann im Sommer oder Herbst 2000, glaube ich, habe ich einen Bass weggestellt. Und den habe ich dann im Herbst 2020 oder sowas dann wieder in die Hand genommen. Als wir bei Sven in der Küche...
23? Oder war das noch früher? Nee, also 23 war das erste Konzert.
Aber ich glaube, 20 ja. War das, als wir bei dir ja, in der Küche standen.
Wenn wir mal sondiert haben.
Genau. Okay. Ja, und da habe ich dann danach mit Programm und so was wieder ausgepackt. Also 19 oder 20 Jahre ohne.
Das hört man auch.
Danke.
Das musste jetzt sein.
Nein, da muss das Niveau ja unten halten.
Ja, aber nicht übertreiben hier. Am Ende klingt das noch professionell.
Ja, das hat man ja bei vielen Bands. Ich habe es jetzt vor 2 Jahren bei Bärchen und die Milchbubis halt gesehen. Die haben ja auch irgendwann aufgehört zu existieren und haben dann 40 Jahre später weitergemacht. Und das klingt halt wirklich genauso wie damals. Also da hat halt gar keiner irgendwie sein Instrument mal besser beherrschen gelernt in der Zwischenzeit. Und irgendwie hat das dann schon Charme. Aber ich denke dann auch so, also ein bisschen geiler könnte man das dann doch schon mal machen. So.
Ja, dann kritisier doch jetzt mal unsere neue Single.
So, kommen wir zum dritten Werbeblock.
Da ist er.
Ihr habt eine neue Single gemacht?
Ja, wirklich.
Ja, also ich finde, die ist super geworden. Ich finde auch die Songs gut und ja. Da gibt es ja eine Besonderheit, gibt es ja auf der A-Seite, nämlich einen Feature-Gast. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
Was hat es damit auf sich? Das ist das, was wir eigentlich immer mal mit 1. Mai gemacht haben, dass wir versucht haben, so ein bisschen genremäßig über den Tellerrand zu gucken und einfach mal zu schauen, was haben denn die anderen zu bieten. Immer das, was Punk ja auch sehr viel und gerne macht, ist ja das dann mit den Ausgrenzungen in allen möglichen Bereichen. Und sobald man jetzt irgendwas mit dazu nimmt, dann ist man halt auch schon mal direkt so an den Rand gestellt irgendwo. Und der Punk der Jetztzeit ist halt nun mal der auch ein bisschen der Hip-Hop und der dreckige Rap, der halt irgendwie läuft, der halt irgendwie den Mittelfinger hochhält und einfach aus dem Genre sind wir dann irgendwo auf die Sons of Gastarbeiter gekommen. Die halt, Mitch ist ein Freund von dir, der Benjamin, ne? Die immer wieder mal ganz tolle Projekte unterstützt haben und gute Stücke geschrieben haben mit tollen inhaltlichen Aussagen und die haben halt irgendwo jetzt mal gefragt, ob sie Lust haben, bei einem Stück einfach was mitzumachen. Ja, kam eigentlich sehr schnell dann das Okay.
Ich habe ja immer so ein bisschen das Gefühl, immer wenn ich so diese Kreuzung von Punk und eben Hip-Hop höre, denke ich zwangsläufig immer an Crossover aus den 90ern. Das kriege ich nicht so raus bei mir.
Ist ja auch viel noch mit drin. Ich meine, wir haben ja damals angefangen, Musik zu machen und ich möchte nicht klingen wie, sondern es soll weiterhin nach uns klingen, aber man kann doch immer noch mal gucken, was man so aus anderen Bereichen dann mitnehmen kann. Aber das war ja sozusagen der Auftrag der Mosh Slam Band, eigentlich ne, so diese 90er Kreuzüber da so ein bisschen mehr mit reinzunehmen. Ja.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, was da noch so passiert die nächsten Jahre.
Bei den 1. Mai-Sachen jetzt, ja, auf jeden Fall. Also, wir auch.
Das ist wohl so.
Ja, da kann man ja genau, für den Winter haben wir so eine Idee. Genau, es gab damals auf der Fohlenwurst ist das Stück Jedem drauf, wo wir halt dann auch ja schon mal mit drin hatten, dass wir ein handeingespieltes Stück irgendwann übergehen lassen in einen komplett Technik-Sound. Das andere, was wir drin gelassen haben, waren, Bänder waren ja teuer damals im Studio. Wir haben natürlich immer die gebrauchten Bänder genommen, die halt irgendwo manchmal noch Spuren drauf hatten. Und der afrikanische Gesang, der bei dem Stück Jedem mit drauf ist, der war zufällig noch drauf an dieser Stelle. Aber dass er so gut passte, haben wir dann auch drin gelassen. Halt, ne? Dass man immer wieder sagt, so komm, dann lass doch drin und klingt doch toll. Ja, und jetzt, wie gesagt, die Sons of Gastarbeiter, die wir jetzt bei dem Stück, wenn das jetzt alles ist, mit drin haben, finde ich auch sehr unterstützenswert, weil es einfach eine Band ist, die eine tolle Aussage und Haltung hat.
Ja, auch und gute Arbeit machen.
Ne? Gute Arbeit machen halt einfach.
Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal wichtig, dass man da auch mal ein bisschen genreübergreifend agiert. Nicht 20 Jahre das ein und selbe macht.
Ja.
Ja. Da kann man sagen, im Winter, wann war es nochmal? 4., 5.12. Release Party für das neue Album. Hat das eigentlich schon einen Titel?
Der Dachhase wird es werden. Ja, Covergestaltung ist auch sehr schön geworden schon. Da bedanken wir uns auch schon mal jetzt beim Papi, der das alles sehr fein macht oder der jetzt auch die Single, die Vorspeise sozusagen layoutet hat. Und 4.12. im Sonic Ballroom in Köln, 5.12. im AK 47 in Düsseldorf.
Ja, das sind auch schon mal gute Aussichten auf jeden Fall. Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Gespräch. Wir haben jetzt fast eine Stunde gelabert. Es kam mir vor wie eine halbe Stunde. Oh. Ja, schön, dass ihr da wart. Und ich freue mich auf die Dinge, die da kommen.
Wir auch.
Ja, danke auch.
Wir auch. Dann. Danke auch.
Fernschriftlich, wie heißt das?
Fernmündlich.
Aber ist ja auch mündlich.
Aber das sieht man im Podcast nicht so gut.
Fernvideotisch.
Ist das ein Personenfax?